Respekt, der Podcast vom LSVD.
Die erste Folge hier 2023 und wir wollen heute einen kleinen Rückblick für euch geben, weil wir gemerkt haben, dass ihr Lust habt, hinter die Kulisse mitgenommen zu werden und zu wissen, was uns eigentlich an größeren Themen auch beschäftigt. Einerseits 2022 haben wir 5 Jahre Ehe für alle gefeiert und ganz viele wissen das nicht, dass es unter anderem der LSVD eben mit erwirken konnte. Ich bin erst seit Mitte Oktober beim LSVD, deshalb freue ich mich, dass du, Henny, heute hier bist. Du bist ja schon wesentlich länger dabei. Stell dich doch gerne nochmal vor, seit wann bist du beim LSVD und was sind deine Schwerpunktthemen?
Also ich bin 2014 in den Bundesvorstand gewählt worden, habe aber dann ernsthaft angefangen zu arbeiten Anfang 2015, weil ich da noch beim Deutschen Frauenrat war und das zu viele Überschneidungen gegeben hätte. Das wäre nicht gut gewesen, weder für den LSVD noch für den Frauenrat. Ich bin dann eingestiegen eigentlich so mit Allrounder-Themen, weil ich mich gar nicht so direkt spezialisieren wollte. Und im Moment, wenn du mich nach meinen Schwerpunkten fragst, ist es einmal das große Projekt selbstverständlich Vielfalt, Demokratie leben, was ich intensiv begleite. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich lerne da sehr viel, insbesondere auch durch dieses Kompetenznetzwerk, in dem ja der BV Trans und die Intergeschlechtlichen Menschen e.V. dabei sind. Das ist für mich immer so eine Fortbildungsmaßnahme, eine fortwährende. Das finde ich total spannend. Weiterer Schwerpunkt ist, das hat mit meiner Herkunft zu tun. Ich habe lange bei katholischen Verbänden gearbeitet, sind die Kirchen, insbesondere die katholische Kirche, wo es ja bei aller Schwierigkeit, die nicht wegzudiskutieren ist, die wir mit diesem Laden hatten in den letzten Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten, muss man ja sagen, da bewegt sich einiges und das finde ich durchaus bemerkenswert. Ich habe mich intensiver dann in dem letzten Jahr eingeklinkt in die Debatte um Artikel 3, habe dann am runden Tisch teilgenommen.
Erstmal noch zum Verständnis, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären für unsere Zuhörenden, die das noch nicht wissen, was unsere Forderungen an den Artikel 3 des Grundgesetzes sind.
Ich könnte jetzt platt sagen, es geht einfach darum, das Merkmal geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung zu ergänzen, aber so einfach ist es eben nicht. Es geht darum, tatsächlich den Schutz queerer Menschen in Artikel 3 Absatz 3 festzuzurren, sodass also niemand mehr dahinter zurück kann, sondern tatsächlich die Ehe für alle nicht so ohne weiteres wieder zu kippen ist oder eben auch die Bundesländer sich verpflichtend sehen sollten, wenn es im Grundgesetz steht, dann auch entsprechende Bildungspläne in den Bundesländern aufzulegen. Und in jedem Fall wäre dann das Thema im Politikunterricht in den Schulen, weil die ersten Artikel des Grundgesetzes ja da hoffentlich jedenfalls Thema sind. Ich bin nicht festgelegt oder wir sind nicht festgelegt auf eine Formulierung, sondern uns kommt es darauf an, und das ist allerdings eine wichtige Botschaft, wie immer auch die Formulierung aussieht, wie immer auch die Gesetzesbegründung aussieht, wie immer auch alle möglichen Diskussionen drumherum aussehen, es muss gewährleistet sein, dass die komplette queere Community geschützt ist und niemand dahinter zurückkommt und sagt, aber die Gruppe ist nicht gemeint oder also Transmenschen sind nicht gemeint oder Intermenschen sind. Nein, alle müssen geschützt werden und das muss der Gesetzgeber tatsächlich sicherstellen. Ach so, und ein Thema hat mich noch sehr beschäftigt, das ist das Thema Gedenkpolitik. Das eine war, dass endlich es gelungen ist, im Mai die Gedenkkugel, das heißt erst das Ersatzzeichen, in Ravensbrück niederzulegen. Das war ein langer Prozess, den wir ja auch mit begleitet haben und dann eben, aber da kommen wir sicher noch zu, die Gedenkstunde im Deutschen Bundestag am 27. Januar 2023.
Bei so einem Jahresrückblick kann man jetzt nie sagen, es war ein gutes Jahr oder es war ein schlechtes Jahr. Es gab viele Hoch- und Tiefpunkte. Bei Tiefpunkten fällt mir natürlich sofort der russische Angriffskrieg ein, aber auch die steigende Zahl an homophoben und queerfeindlichen Hassgewalttaten. Im Extremfall zum Beispiel eben Anschläge auf queere Bars, wie wir sie in den USA, in Colorado Springs, aber auch in Bratislava gesehen haben. Ein positiver Punkt, der in vielen queerpolitischen Jahresrückblicken vorkam, ist, dass es seit ziemlich genau einem Jahr den Queerbeauftragten der Bundesregierung, Sven Lehmann, gibt. Ein wahnsinnig wichtiges Zeichen, aber 22 war eben auch stark geprägt durch den Rechtsdruck, beispielsweise in Italien. Und uns ist es auch nochmal wichtig zu sagen, eben Menschenrechte sind zentrale Elemente einer Demokratie. deshalb stellen wir uns dagegen, gegen diesen Rechtsdruck, den man eben auf internationaler Ebene, aber auch auf deutscher Ebene sieht. Verschiedene Regime greifen Menschen an und insbesondere auch Lesben, Schwule, Trans-, Inter- und queere Personen. Es gab ja immerhin im vergangenen Jahr Fortschritte für die Rechte von Geflüchteten in Deutschland. Und da würde ich gerne mit dir nochmal kurz auf das Diskretionsgebot bzw. die Arbeitsanweisung eingehen, die sich ja geändert hat zum Glück.
Zum Glück, zu Recht sagst du das so, aber es hat auch sehr, sehr lange gedauert. Also man kann sich schon wundern, dass eine Ministerin nicht in der Lage ist, innerhalb kürzester Zeit zu sagen, dieses Diskretionsgebot ist so unsinnig, das kann man relativ schnell regeln und ich finde es toll, dass es gefallen ist. Da hat der LSVD, haben die Kollegen ja auch einen großen Anteil dran, Philipp und Patrick, dass sie da also nicht müde geworden sind und immer wieder geschrieben haben und immer wieder und immer wieder und da Geflüchtete auch begleitet haben. Ja, das ist super. Aber ich würde mir halt wünschen, wenn ich das sagen darf, wir sind ja noch in der Zeit der guten Wünsche für das neue Jahr, dass es demnächst schneller geht. Ich kann, weil es das gleiche Innenministerium, nämlich das Innenministerium betrifft, gleich noch einen zweiten Punkt, der jetzt mit den Geflüchteten nichts zu tun hat, aber mit der Schwerfälligkeit von Behörden benennen. Die InnenministerInnenkonferenz hat im Dezember 2021 beschlossen, dass das Innenministerium eine unabhängige ExpertInnenkommission zum Thema Hasskriminalität einrichtet. Und das Innenministerium, das ja nicht winzig ist, auch nicht unterbesetzt, hat immerhin 9 stolze Monate gebraucht, um dann einen Arbeitskreis einzuberufen zum Thema Hasskriminalität, in dem wir vertreten sind. Es ist gut, dass es ihn gibt, aber ich frage mich schon, warum es 9 Monate dauern muss, bis dieser Arbeitskreis eingerichtet wird. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also wir sind gerade dabei. Aber ich glaube, und das wäre so ein Rückblick auch an der Stelle, ich finde es toll, dass es den queerpolitischen Aufbruch gibt. Aber manches dauert sehr lange und ist sehr zäh. Und noch eine Bemerkung würde ich mir gerne erlauben. Ich finde es auch super, dass es einen Queerbeauftragten gibt. Aber wir setzen alles daran, dass nicht sozusagen jetzt alles, was mit Queer zu tun hat, automatisch bei Sven Lehmann landet. So nach dem Motto, ach, dann gehen Sie doch zu Herrn Lehmann, sondern es ist der Koalitionsvertrag der Regierung, nicht von Herrn Lehmann. Und von da aus erwarte ich von allen Ressorts, dass sie prüfen, welche Themen im Zusammenhang mit Queerness sind in ihrem Ressort und die dann auch bearbeiten. Gerne Herrn Lehmann fragen, wenn Sie keine Ahnung haben, aber bitte nicht sagen, das soll der Lehmann klären. So habe ich den Koalitionsvertrag jedenfalls nicht verstanden.
Ganz viele Punkte aus dem Koalitionsvertrag wurden ja auch nochmal bekräftigt, und zwar im Aktionsplan Queer Leben der Bundesregierung. Wir verstehen das als verbindliche Selbstverpflichtung, dass eben die Ressorts intensiver zusammenarbeiten und dass eben verstanden wird, das kann nur gemeinsam angegangen werden. Allerdings muss man ja auch sagen, der Aktionsplan kann jetzt auch nicht alles lösen, weil vor allen Dingen wieder, wie gesagt, viele Punkte bekräftigt wurden. Aber insbesondere bei der Finanzierung sehen wir ja noch große Probleme.
Also ich habe in meinem Leben viele Aktionspläne begleitet und insofern, dieser unterscheidet sich schon positiv dadurch, dass er tatsächlich also A, ein Plan ist, also beschreibt, was geschehen soll und nicht im vergoldenen Rückspiegel sagt, was Wunderbares schon geschehen ist. Das zeichnet ihn aus. Er hat sehr konkrete Vorschläge, er bindet die Bundesministerien ein, inwieweit das dann runtergeht sozusagen auf die Landes- und Kommunalebene, weil dann würde es ein nationaler Aktionsplan, das muss man sehen. Das große Problem ist, dass es eben keine Sondermittel eingestellt worden sind. Das sind, der Plan ist mit keinen Mitteln hinterlegt, sondern die Ressorts können, / müssen, selbst entscheiden, wie viel Geld sie dafür in die Hand nehmen. Und das wird interessant sein zu beobachten, wer denn überhaupt Geld in die Hand nimmt oder wer nur 3,50 € aus der Portokasse nimmt oder wer sagt, ich nehme jetzt mal einen großen Schluck aus der Pulle, weil es mir ein Anliegen ist. Ich bin auch sehr sicher, dass nicht alles, was in dem Aktionsplan steht, in dieser Legislatur verwirklicht wird, sondern wahrscheinlich vornehmlich das, was also gesetzlich geregelt werden muss, was ohnehin auch ja gesondert im Koalitionsvertrag steht, also Artikel 3, Abstammungsrecht etc. Aber wenn da schon mal eine Grundlage gelegt würde, dass also dann nach Ende dieser Legislaturperiode diese Arbeit weitergeht, weiter präzisiert wird. Das wäre super. Und ich komme nochmal zurück zu Artikel 3. Dafür wäre die Ergänzung von Artikel 3 sehr hilfreich, weil dann nicht alles wieder zurückgenommen werden kann, was in diesem Aktionsplan steht.
Und insbesondere wartet die Community ja auch sehnsüchtig auf das Thema Selbstbestimmungsgesetz für Transpersonen. Und da merken wir auch selber in unserer Arbeit, dass ein großes Bedürfnis zu einer gesellschaftlichen Debatte da ist, dass man nicht einfach nur Gesetze ändern kann, sondern dass es eben immer von einem riesigen Diskurs begleitet ist. Trotzdem nehme ich das so wahr, dass die Bekräftigung wichtig war vom Familienministerium, dass es eben dieses Jahr noch kommen soll. Und wenn ihr euch mehr dafür interessiert, dann könnt ihr gerne in unserer Broschüre nachlesen, soll Geschlecht jetzt abgeschafft werden. Die haben wir gemeinsam mit dem Bundesverband Trans rausgegeben. Die grundlegenden Fragen werden da beantwortet und Fakten werden vor allen Dingen verbreitet, was insbesondere wichtig bei diesem Thema ist, wo so viele Diskurse da sind, die eben nicht auf Fakten basieren. Wie geht's dir gerade mit diesem Thema? Wie siehst du da auf das kommende Jahr und auf die hoffentlich kommende Änderung?
Also ich hoffe erstmal, dass diese Regelung kommt, weil ich glaube tatsächlich, dass viele, die darüber diskutieren, nicht ermessen können, welches Leid Transmenschen mit sich herumtragen, hinter sich haben, noch vor sich haben, wegen dieser völlig entwürdigenden Situation, die im Moment mit dem transsexuellen Gesetz gegeben ist. Und das ist meine Befürchtung. Es sieht so aus, als ob es nicht so bald kommt, weil es zwischen Justizministerium und BMFSFJ offensichtlich da noch Auseinandersetzungen gibt. Ich bin allerdings auch dafür, diese Diskussion lieber gründlich als schnell zu führen. Weil ich glaube tatsächlich, das haben wir auch in internen Diskussionen ja gemerkt, es viele Unsicherheiten gibt. Es gibt viele kleine Regelungsbereiche, wo wir nicht wissen, wie kann das gut geregelt werden. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, um nicht die Fantasien weiter zu beflügeln. Das kriegen alle mit. Aber ich denke, dass es gut ist, das ordentlich und sachlich und in einem ruhigen Fahrwasser zu klären, aber nicht nach dem Motto zum Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben, sondern es anzugehen und damit dabei auch nicht nur die Community mitzunehmen, das ist, glaube ich, ein leichtes, sondern die Gesellschaft mitzunehmen. Weil die Debatten, die wir im Moment verfolgen, die sind so erbittert. Das wünsche ich niemanden für ein Thema oder für eine Frage, die für sie, ihn, wen immer auch, existenziell ist. Sondern ich wünsche mir, dass wir auch an der Stelle verstehen, wenn einige etwas Neues dazu gewinnen, verlieren die anderen nichts, sondern sie gewinnen alle. Wir gewinnen alle, wenn wir sehen, diese Gesellschaft ist so vielfältig wie die Menschen, die in ihr leben. Und das als Gewinn zu sehen, das wäre meine zentrale Botschaft in dem Zusammenhang, tatsächlich zu sagen, ihr verliert nichts, ihr gewinnt nur dazu.
Keine News vom LSVD mehr verpassen. Jetzt im kostenlosen Newsletter eintragen, lsvd.de, oder folgt uns bei Instagram unter lsvd-bundesverband.
Ein weiteres Thema, das uns ja vor allen Dingen in dem ereignisreichen Herbst und Winter beschäftigt hat, war ja ganz intensiv Katar. Darüber ging ja auch unsere letzte Podcast-Folge. Die Frage, wie inklusiv ist eigentlich unser Sport oder ist Sport überhaupt politisch sozusagen? Und wenn man das dann ganz klar mit Ja beantwortet, was dann auch eben für Konsequenzen daraus gezogen werden müssen und auch was für Zeichen konsequent gezeigt werden müssen. Aber es werden weitere große Ereignisse auf uns warten, unter anderem U20 in Indonesien, aber auch die Bewerbung von Katar für die Olympischen Spiele wurde ja schon mal öffentlich gemacht. Ja, die Frage ist, was ziehen wir für Lehren da draus oder wie wollen wir weiter mit diesen Themen umgehen, weil es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über Regenbogenarmbänder oder One Love diskutiert haben. Wie hast du ja diesen ziemlich abrupten Abschluss aus Katar durch das Ausscheiden eben des deutschen Teams wahrgenommen? Und was würdest du dir wünschen, dass für Konsequenzen draus gezogen werden?
Also ich fange mal mit einer grundsätzlichen Bemerkung an. Wer behauptet, Sport sei unpolitisch, der ist nicht von dieser Welt. Wenn Sport unpolitisch wäre, frage ich mich, warum ist das Bundesinnenministerium für den Sport zuständig? Das macht ja keinen Sinn. Also scheint es ja irgendeine politische Dimension zu haben. Das heißt also, ich würde mir wünschen, mit Blick auf Katar oder andere problematische Ausrichtungsländer von was immer auch, Handball-Weltmeisterschaften, die jetzt gerade demnächst anfängt, oder Fußballweltmeisterschaften, Olympiaden, Biathlon, Tennis, weiß der Geier was. Ich würde mir wünschen, dass tatsächlich geguckt wird, es hat eine politische Dimension und dass nach vernünftigen Regelungen gefunden werden, wie Sport, sowohl die Funktionäre als auch die SportlerInnen selbst, tatsächlich eine politische Überzeugung rüberbringen können, ohne anders in die Haftung genommen zu werden als, weiß ich nicht, Wirtschaftsführer. Dass die Diskussion um Katar in Deutschland also abgeflacht ist, nachdem die Deutschen dann unrühmlich ausgeschieden sind nach der Vorrunde, das hat mich jetzt nicht wirklich verwundert. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir den Drive, den wir vorher hatten, mitnehmen, zum Beispiel bei Bewerbungen um Olympiaden oder irgendwelche Weltmeisterschaften, und dann aber auch ein Maß finden. Also, dass wir sagen, ja, ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass mehr von den Fußballern selbst sich äußern. Leon Goretzka hat es gemacht. Andere haben sich vornehm zurückgehalten. Und ich würde mir wünschen, dass die Verbände, also der Deutsche Fußballbund und die Deutsche Fußballliga, eben nicht nur gucken, dass sie bessere Regelungen im Amateurbereich finden. Das ist ja vieles unterwegs. Da ist ja der Kollege Christian auch mit zugange. Sondern dass es den eben auch in den Profibereich übergeht. Und Spielern und Spielerinnen, bei den Spielerinnen ist es ja schon einfacher, tatsächlich auch sie ermutigt werden. Wenn sie zum Beispiel schwul sind, zu sich selbst zu stehen, und dass Verbände oder Vereine dann auch sagen, und wenn du angegangen wirst vom Publikum, dann werden wir dich schützen. Wir werden dann, weiß ich nicht, Fans aus dem Stadion weisen oder so. Und ich möchte einfach, wenn ich das Beispiel nennen darf, dass der Begriff ein schwuler Pass aus der Pseudoberichterstattung verschwindet.
Ein Thema, wo du ja schon in der Vorstellung gesagt hast, dass du dich schon lange und viel damit auseinandergesetzt hast, ist die Kirche, die zweitgrößte Arbeitgeberin hier in Deutschland. Im Herbst eine Reform des Arbeitsrechts durch die Bischofskonferenz. Reicht diese beschlossene Reform jetzt aus deiner Sicht?
Ja, es hat sich für die betroffenen Menschen was verändert. Das konnte man nicht nur jetzt bei der Veränderung des Arbeitsrechts sehen, das konnte man auch sehen bei dem sogenannten synodalen Weg, wo es viele Verletzungen gab, viele Enttäuschungen gab, als das Grundlagenpapier gescheitert ist. Das war wirklich hochdramatisch. Und gleichzeitig gab es aber auch eben nicht nur von irgendwelchen progressiven Laien, sondern auch von Bischöfen, von Priestern, die da waren, Solidarität. Es reicht nicht. Und ich kann das an dem Beispiel Arbeitsrecht gerne deutlich machen. Ich finde es erstmal gut. Ich habe selber in dem Laden gearbeitet und hatte die sogenannte Sittenklausel im Arbeitsvertrag. Also wenn ich mit einem Mann zusammengezogen hätte, ich nehme mal das harmlosere Beispiel, dann wäre ich morgen rausgeflogen, wenn das öffentlich geworden wäre. Wäre ich mit einem 600er Mercedes erschienen, hätte jemand wahrscheinlich nur gefragt, darf ich mal mitfahren? Also die Moral scheint da sehr eingeschränkt. Das fand ich immer schon problematisch. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen auflöst. Und es scheint jetzt so zu sein, dass man sich ein wenig bewegt in dem Ritt. Aber es bleiben Fragen. Es bleibt zum Beispiel im Arbeitsrecht die Formulierung, wer sich kirchenfeindlich äußert und gegen die Lehre der Kirche spricht, der kann nach wie vor gekündigt werden. Was heißt das? Ich nehme jetzt gar nicht ein Beispiel aus unserem Bereich, sondern ich nehme ein Beispiel der katholischen Kirche, ist die Ordination von Frauen verboten. Johannes Paul II. Hat diese Diskussion mit einem Basta für beendet erklärt vor Jahrzehnten, und das hat der jetzige Papst nochmal bestätigt. Tritt also jemand, der bei der katholischen Kirche angestellt ist, für die Frauenordination ein? Ist das jetzt kirchenfeindlich? Das weicht eindeutig von der Lehrmeinung ab. Und was heißt das? Da gibt es viele Unsicherheiten. Eine zweite Unsicherheit, die für unsere Gruppe viel schwieriger ist, Es ist jetzt von der geschlechtlichen Orientierung, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Also es gibt entweder eine geschlechtliche Identität oder eine sexuelle Orientierung. Geschlechtliche Orientierung steht drin, aber die geschlechtliche Identität nicht. Und für eine Gruppe von Menschen, die über Jahre wirklich in Angst und Schrecken gelebt hat, wenn ich entdeckt werde, was passiert mir dann, ist eine solche Unsicherheit schier nicht auszuhalten. Und von da aus würde ich mir wünschen, dass das sozusagen nachgebessert wird, und zwar nicht erst dann, wenn die Arbeitsgerichte eingeschritten sind, weil das macht diesen Prozess des Vertrauengewinnens, entwertet den im Grunde genommen, ne? Wenn man wieder auf die Arbeitsgerichte wartet. Von da aus, das reicht nicht. Und ich hoffe natürlich, dass dann diese Diskussion sowohl bei der Synodalversammlung als auch, es stehen ja noch Papiere aus, dass das dann auch auswirkt. Einmal diejenigen in Gemeinden, die jetzt schon sich über alles hinwegsetzen, was da gesetzt ist, die bestärkt, und andere gewinnt, sich doch dieser Frage, die ihnen vielleicht fremd ist, die ihnen Angst macht, wo sie denken, wenn meine Kinder so wären, was mache ich denn dann, dass sie sich dieser Frage neu nähern können. Und auch da gilt wieder, wenn diese Gruppe in der katholischen Kirche was gewinnt, die anderen verlieren nichts, sondern sie gestehen im Grunde genommen zu, dass andere, also dass Menschen, Lesben, Schwule, Bi, Trans, bei diesem Arbeitgeber genauso gut berechtigt arbeiten dürfen wie sie selber. Die kriegen weder eine Gehaltskürzung, noch werden die Stellen gestrichen, noch sonst irgendwas. Die Konkurrenz steigt ein bisschen. Das ist ja immer konkurrenzbelebtes Geschäft. Aber also einer meiner ersten Chefs hat einen Prälaten, der sagte, aber die Lebensform ne, und die Moral, Sexualmoral der Kirche musste eingehalten werden. Und der, mein damaliger, von mir wirklich sehr geschätzter Chef hat gesagt, Herr Prälat, da machen Sie ein Trümmerfeld zum Kriterium. Dem kann man eigentlich nichts hinzufügen.
Ich möchte jetzt gerne mit dir noch ein bisschen auf 23 vorausblicken oder zumindest auf das, was wir jetzt schon wissen. Ende Januar, da wird endlich den LSBTIQ-Opfern des Nationalsozialismus im Bundestag gedacht. Am 27. Januar, dem Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus. Kannst du uns schon ein bisschen erzählen, was da passieren wird, wie das Gedenken gestaltet wird? Und du hast diesen Prozess ja auch intensiv mitbegleitet, mit welchen Hoffnungen du da jetzt reingehst.
Also zunächst mal muss ich sagen, also ich bedanke mich an der Stelle wirklich ausdrücklich bei dem jetzigen Präsidium des Deutschen Bundestags, insbesondere bei der Präsidentin, dass sie nicht nur das einstimmig beschlossen haben, dass es so sein wird, sondern den Eindruck habe ich jedenfalls von Frau Baas, dass sie es wirklich zu ihrem Anliegen macht. Also was ich sehe, was sie jetzt alles macht, ein Opfer, das auch in der Gedenkstunde sage ich gleich noch was zu, deren Schicksal geschildert werden wird, wird sie ehren mit einem Besuch in Bernburg, wo die Frau Berepynja ermordet worden ist. Sie hat wirklich mit großer Offenheit mit uns gesprochen und vieles möglich gemacht, auch eben eine Veranstaltung am Vorabend, die wir in den Räumen des Deutschen Bundestages machen können. Zu gedenken heißt Verantwortung, heißt die Veranstaltung. Das heißt also, da bin ich erstmal ausgesprochen dankbar und ich finde es andererseits eben ja ein bisschen peinlich, dass die Bundesrepublik Deutschland so lange gebraucht hat, um zu sagen, ach, queere Opfer gab es ja auch im Nationalsozialismus, da müssen wir jetzt auch mal dran denken und nicht dann diese Opferhierarchie bedient haben, wie sie gerne bedient wird. Also wenn ich es richtig rekapituliere, waren gefühlt 70% der Gedenkstunden den jüdischen Opfern gewidmet. Das ist völlig korrekt. Das ist also ein Zivilisationsbruch, der ist unglaublich. Die Sinti und Roma waren, meine ich, ein oder zweimal da. Euthanasieopfer hat auch lange gedauert. Das heißt, es gibt so diese Opferhierarchie, die ich wirklich nicht schätze, weil ich finde, egal wer es war, einer ist einer zu viel. Die Gedenkstunde wird anders ablaufen müssen, weil es keine Zeitzeugen mehr gibt, keine Zeitzeuginnen mehr gibt. Nach der Rede der Bundestagspräsidentin wird zunächst Rosette Katz sprechen. Das ist eine Holocaust-Überlebende, die als jüdisches Kind von einer nicht-jüdischen Amsterdamer Familie adoptiert wurde und damit also dadurch überlebt hat und sehr spät eigentlich erst entdeckt hat, dass sie eine jüdische Identität hat. Vor dieser Problematik, dass sie also merkt, ich habe eine ganz andere Identität als das Kind, als dass ich groß geworden bin, hat sie gesagt, und wenn so viele ihre Identität verschweigen mussten, dann ist es wichtig, dass an die erinnert wird. Und deshalb ist sie sehr früh für die Erinnerung an die queeren Opfer eingetreten, hat auch die Petition an den Bundestag mit unterzeichnet. Danach werden Maren Kreumann und Jannik Schümann die Schicksale von zwei queeren Opfern vortragen, die recherchiert worden sind von Lutz van Dijk. Einmal Berepynja, die als verheiratete Frau, aber bezeichnet als Kesse Lesbierin, eben erst, ich glaube, in Ravensbrück war und dann in Bernburg angeblich an Herzversagen gestorben ist, aber eindeutig ermordet worden ist. Und das andere, und das Schicksal finde ich ungeheuerlich, Gorath, der verhaftet worden ist wegen Verstoß gegen die 175, eingeknastet worden ist, im KZ war, überlebt hat und wird nach 175 wiederum angeklagt und kommt in den Gerichtssaal und der Richter sagt, da sind sie ja schon wieder. Das war der gleiche Richter. Dass das möglich war, das ist unvorstellbar. Also es haben ja viele in der Justiz überlebt. Maren Kreumann und Jannik Schümann. Schümann hat sich, glaube ich, vor 2 Jahren geoutet als schwul und Maren Kreumann ist lange als lesbische Aktivistin auch unterwegs. Und dann wird zum Schluss Klaus Schirdemann sprechen, der nach 45 eben Opfer von 175 wurde. Der ist dann auch verurteilt worden, hat sich aber der Strafe entziehen können durch eine sogenannte Konversionstherapie. Und der wird nochmal deutlich darauf hinweisen, was war eigentlich nach 45? Weil es war ja für diese Gruppe, wie für die Sinti und Roma, nach 45 war es für queere Menschen nicht vorbei, bekanntlich. Und es hat bekanntlich auch gedauert bis 94, bis dann nun endgültig der Paragraph 175 abgeschafft wurde. Das Ganze wird musikalisch begleitet, auch das ist anders, also nicht von getragener Streichermusik, sondern von Georgette Dee. Die zwei Lieder singen wird, die in den 20er, 30er Jahren eine wichtige Rolle gespielt haben in der queeren Community. Was verspreche ich mir davon? Ich verspreche mir davon, dass das ein Auftakt wird, auf diese Verbrechen genauer hinzuschauen. Genauer hinzuschauen, was ist da eigentlich passiert? passiert? Was ist bisher nicht ausreichend erforscht? Was ist bisher nicht ausreichend akzeptiert? Man hat also auch in der queeren Community ja heftigste Auseinandersetzungen. Sind denn Lesben überhaupt als Lesben verfolgt worden? Da kann man jetzt natürlich sagen, nein, sie standen nicht im Strafgesetzbuch, also gilt das gar nicht. Ich finde allerdings eine Erinnerungskultur, die sich an den Kriterien des nationalsozialistischen Strafgesetzbuchs orientiert, ein bisschen schräg. Und es gibt genügend Belege von Claudia Schoppmann und anderen, die also deutlich gemacht haben, Lesben sind nicht explizit wegen Verstoß gegen 175 verfolgt worden, natürlich nicht, weil er galt für sie nicht, aber sie sind schon aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung verfolgt worden. Und ich habe eben Lutz van Dijk erwähnt. Ich glaube, dass wir an der Stelle wirklich ihm und denjenigen, die die Petition an den Deutschen Bundestag gestartet haben und nicht nachgelassen haben, obwohl sie rüdeste Ablehnungen bekommen haben, ich glaube, dass wir ihnen nicht dankbar genug sein können, dass sie da am Ball geblieben sind. Und wir haben das jetzt im letzten Jahr gemeinsam in unserer Arbeitsgruppe begleitet und das war richtig gut. Ist im Moment auch zu beobachten. Es wird rund um den 27. viele Veranstaltungen geben in Berlin, aber ich vermute auch woanders. Und dass daraus dann auch nicht jetzt ein Erinnern im Sinne von gut, dass wir nochmal dran gedacht haben, wird, sondern ein Erinnern im Sinne von Erinnerung heißt Verantwortung übernehmen und zu gucken, eben wegen dieses Menschheitsverbrechens hat Deutschland auch mit Blick auf diese Gruppe eine besondere Verantwortung.
Am 27. Januar, die Gedenkstunde wird live übertragen. Aber auf jeden Fall gibt es unter anderem noch eine Veranstaltung mit Lutz van Dijk im Schwutz in Berlin in derselben Woche. Alles verlinken wir euch nochmal unten in den Shownotes. Wie für den ganzen Podcast, weil wir so einen Rundumschlag hier natürlich nicht ganz. Wir haben noch viele andere Themen auf unserer Agenda. Alle Infos findet ihr dann einfach nochmal unten. Und vielen Dank, dass du heute mit mir da warst, Henny.
Vielen Dank auch meinerseits.
Ich bin gespannt, was sich 23 tun wird und freue mich, dass ihr ZuhörerInnen auch da mit dabei seid.
Das war Respekt. Der Podcast vom LSVD. Mehr vom Lesben- und Schwulenverband im Netz. lsvd.de